ID What? Der Podcast zu den Inner Development Goals.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts ID What, dem Podcast zu den Inner Development Goals. Heute geht es um das Thema Macht. Und vielleicht wundern Sie sich, dass dieses Thema im Zusammenhang mit den Inner Development Goals auftaucht, aber Martin wird das auflösen. Hallo Martin.
Ich guck mal. Ja, hallo Brigitte.
Ja, und das ist ein Thema, das ja, wie gesagt, gar nicht so auf der Hand liegt in dem Zusammenhang mit den IDGs. Und wir fangen mal wieder an, wie üblich, mit den drei Fragen und der Bitte, die mit jeweils einem Satz zu beantworten. Und die erste Frage, was ist für dich, Martin, Macht?
Macht ist ein Wort dafür, dass Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen und Perspektiven aufeinandertreffen und dieses Aufeinandertreffen gestaltet werden muss.
Mhm, okay. Schon anders, als ich das sonst kenne. Warum ist das wichtig?
Weil Macht vor allem dann problematisch ist, wenn sie nicht zum Thema werden darf.
Mhm, okay. Und was haben die IDGs damit zu tun?
Ich glaube, die IDGs helfen uns, Macht in den Blick zu bekommen und sie dann in einem guten Sinne zu gestalten.
Mhm, also Macht gestalten, darum ging es jetzt auch. Und das klingt ja jetzt gerade bei dir gar nicht so negativ, Macht. Also man hat ja in heutigen Zeiten vielleicht als erstes immer Trump vor Augen und da das mit Macht. Aber das heißt, das ist gar nicht so negativ?
Ich glaube, Macht ist nur dann negativ, wenn wir sie ignorieren. Ich glaube, Macht ist schlicht und einfach Ausdruck der Tatsache, dass wir Menschen unterschiedlich sind und dass diese Unterschiedlichkeit irgendwie gehandelt werden muss. Ich gucke tatsächlich neutral auf Macht. Es gibt ja immer so diese Idee der sogenannten machtfreien Diskurse, Habermas und so. Mhm. Und ich würde immer sagen, es gibt keine machtfreien Diskurse, weil machtfreie Diskurse sind wie Apfelmus ohne Apfel. Das Problem ist eher, dass Menschen die Machtdimension von allem, was passiert, zwischen Menschen leugnen. Und dann wird es tatsächlich kritisch.
Mhm. Und eine andere Frage ist wahrscheinlich, wie man mit Macht umgeht und wie man die gestaltet, zum Beispiel auch mit Kommunikation und so. Aber da können wir später noch mal hin.
Also es kann was ganz Banales sein. Also Macht ist schon die Art und Weise, wie ich mit jemandem rede. Ob ich laut rede, ob ich leise rede, ob ich zuerst einen Raum betrete oder
ob du ins Wort fällst, wie ich dir gerade.
Ob du ins Wort fällst, genau. Mhm. Und das lässt sich nicht verhindern. Weil wir haben ja nicht genau die gleiche Perspektive auf Dinge. Das heißt, das ist in jedem Fall im Raum. Also die Machtfrage ist immer im Raum.
Ist immer im Raum. Und ich erinnere mich, wir haben letztens mit einem sehr netten Kollegen, dem Klaus Lehmann von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gesprochen über, und er wollte seine Studierenden fragen, wo ist überall Macht im Raum?
Ja.
Und das fand ich eine super spannende Frage, weil man erstmal sagt, naja gut, der Prof, der hat was zu sagen. Und dann ging es aber weiter, ne?
Ja, genau. Daran wird schon klar, dass erstens Macht bei vielen Akteuren ist. Ne?
Mach doch mal das als Beispiel. Ja, ich fand, wir haben das da so weiter gesponnen, wo überall Macht ist. Und das war ja sogar der Mensch, der die Heizung bedient und sagte, ich mache das oder nicht.
Ja.
Also nicht im Sinne, weil der das tut, sondern weil er die Macht hat, Räume, sagen wir mal,
warm oder kalt zu machen,
dass man darin arbeiten kann oder auch nicht.
Ja. Genau, also wenn wir uns genau diese Situation mal angucken, ein Seminar, ein Professor, Professorin, Studierende, die da sind, da kann man die Frage stellen, wo ist eigentlich Macht im Raum? Und da kann man jetzt erstmal zu den einzelnen Akteuren gucken. Und unsere erste Intuition wäre zu sagen, naja gut, die Lehrperson ist diejenige, die besonders viel Macht hat und die anderen eher nicht. Das stimmt natürlich nicht. Weil jeder, der schon mal in einer Lehrsituation gewesen ist, weiß, wie viel Macht, wie viel Einfluss auf diese Situation auch die Menschen haben, die nicht dozieren oder den Kurs anleiten oder die Gruppe anleiten. Die können mitmachen, die können auch nicht mitmachen. Das ist auch eine Form von Macht. Ne? Macht ist nicht immer nur etwas tun, sondern eben auch eine Verweigerung. Es kann eine unglaublich machtvolle Möglichkeit der Beziehungsgestaltung sein. Aber es bleibt nicht nur bei den Akteuren. Die Raumarchitektur hat auch schon was mit Macht zu tun. Also es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt ein Seminar in einem Raum mache, wo so parlamentarisch bestuhlt ist, so mit Tischen, die schöne Barriere bilden, wo ich dann direkt einen Schutz vor bestimmten Dingen habe, oder ob ich das in einem Stuhlkreis mache. Wie die Blickrichtung angelegt ist. Foucault hat da ganz spannende Sachen über den Zusammenhang von Architektur und Macht geschrieben. Aber zum Beispiel Hausregeln, die hat niemand in dem Raum aufgestellt, aber die gelten, werden vielleicht ignoriert oder werden auch befolgt. Das heißt, es ist sogar Macht da, die gar nicht gerade in dem Augenblick an einzelnen Akteuren verankert ist, sondern die noch woanders herkommt. Und ich sage immer, das ist eher so ein Modell, was ich im Zusammenhang mit Fehlern nutze, aber es gibt so vier Faktoren. Es gibt individuelles Handeln und systemische Rahmenbedingungen. Es gibt Normen, also das, was sein soll, und das, was gemacht wird. Und an allen diesen Punkten und zwischen all diesen Punkten macht sich Macht fest.
Das heißt, das ist auf den ersten Blick, wirkt das viel konzentrierter und kleiner, als es dann ist, wenn man sich das genauer anguckt und das auch systemisch an sich ansieht.
Genau. Wir haben immer diese Idee, dass Macht etwas ist, was einzelne Personen haben. Manche haben es mehr, manche haben es weniger. Die Art und Weise, wie wir uns zu Macht verhalten, hat auch ganz viel damit zu tun, ob wir das positiv auffassen oder eher nicht. Ob wir das vielleicht auch leugnen und sagen, nein, also ich habe nun wirklich keine Macht. Es gibt in der Therapie, vor allem in der Familientherapie, diese Drama-Triade. Da guckt man immer, wer in einem System ist Opfer, wer ist Täter und wer ist Helfender. So. Und spannend wird erst, wenn man alle diese Dimensionen in den Blick bekommt und sich nicht nur an einer Position vor.
Und genau, nicht einer nur Opfer und nicht nur Täter drin ist. Ne? Und es ist ja häufig, dass man denkt, oh, da ist einer, ist da krank in der Familie und das ist das Opfer.
Ja.
Und tatsächlich gestalten die Menschen ja den ganzen Alltag der anderen.
Und der Alltag gestaltet sich um sie herum.
Und dann ist, ne, das heißt, wenn man sich das anguckt, ist das oft ganz, ganz anders als der erste Blick da drauf.
Absolut.
Ne? Ja. Und nun geht es ja um die IDGs und jetzt haben wir das Thema Macht und du hast eben von Gestalten gesprochen. Wie arbeitet man denn oder was haben die IDGs denn damit zu tun und wie kann man denn gestalten?
Ja, also zunächst mal, das ist ja wie bei ganz vielen Themen, dadurch, dass man sich dessen bewusst wird. Also da sind wir in der ersten Dimension, das Sein. Also die Wahrnehmung von sich selber als machtvoll, als ohnmächtig und in verschiedenen Kontexten unterschiedlich machtvoll oder weniger machtvoll. Auch das sich Gewahrwerden von Kontextbedingungen, also von systemischen Faktoren, spielt eine Rolle. Wenn wir immer nur denken, alles, was wir jetzt hier tun, zum Beispiel in so einem Seminarkontext, um mal dabei zu bleiben, liegt in unserer Macht, dann verkennen wir beispielsweise, dass es äußere Rahmenbedingungen gibt. So, und sich dessen bewusst zu werden, das hat was mit Sein zu tun. Das hat natürlich auch was mit der Denkendimension zu tun. Also wir müssen eine Reflexion darüber haben, zum Beispiel einen Perspektivwechsel. Mir die Frage stellen, bin ich denn jetzt wirklich nur ohnmächtig oder bin ich auch jemand, der Macht hat hier an dieser Stelle?
Und wo?
Und wo habe ich Macht? Genau. Es hat ganz viel mit Beziehung natürlich zu tun. Ich kann mir die Frage stellen, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich mich in Bezug auf eine Person nur ohnmächtig fühle oder besonders mächtig fühle. Manchmal wird das ja geradezu getriggert durch das Auftreten von Menschen, dass ich das sehe oder eher nicht sehe, dass auch Emotionen bei mir hochkommen. Es hat aber auch mit den anderen beiden Dimensionen nämlich zu tun, nämlich mit der Frage, wie schaffe ich es eigentlich, gemeinsam Dinge zu tun? Das ist auch klar. Niemand ist einfach nur alleine mächtig, weil bei Macht geht es ja um die Gestaltung des Miteinander. Ja. Also das heißt, die Zusammenarbeit, die vierte Dimension, spielt eine ganz große Rolle. Und letztlich geht es immer um die Frage, wie handle ich verantwortungsvoll? Also wie komme ich ins Handeln? Was gehört da alles zu? Zum Beispiel Mut. Eine Entscheidung zu treffen, statt einfach nur zu sagen, ich warte mal, was passiert.
Jetzt hast du die Begriffe genannt Macht und Verantwortung. Und ich würde noch als dritten Begriff dazu tun, Gewalt.
Gewalt.
Kannst du die mal auseinanderhalten?
Oh, okay.
Oder wir können ja wieder mit zweien anfangen, wenn du willst.
Vielleicht fange ich mal mit Macht und Gewalt an, weil ich glaube, die Vorstellung, die wir von Macht haben und auch diese negative Besetzung, also ich würde immer sagen, vielleicht ist das auch nur ein Vorteil, weil ich das in anderen Kulturen nicht kenne, aber ich habe immer den Eindruck, wir Deutschen sind besonders machtvergessen, weil wir das besonders fies irgendwie finden. Mhm. Und ich glaube, da findet eine Vermischung zwischen Macht und Gewalt statt. Ich glaube, Macht ist als solches erstmal neutral und muss gestaltet werden mit Verantwortung. Da kommen wir dann gleich zu. Mhm. Und Gewalt wiederum ist tatsächlich etwas, wo man sagen muss, das muss man vermeiden, soweit es irgendwie geht. Nämlich eine nicht resonante Form von Macht, also die nur die eine Seite bedient und nicht offen ist für das Echo. Also die quasi vom Ego her narzisstisch irgendwie versucht, Beziehungen zu gestalten.
Und auch was mit Unterdrückung zu tun hat?
Und auch was mit Unterdrückung zu tun hat, genau. Ich würde ja immer sagen, man tut sich selber damit auch was an und nicht nur dem anderen. Aber natürlich tut man in erster Linie den anderen was damit an. Ich glaube, wenn wir Menschen auf eine bestimmte Art gewaltvoll behandeln, hat das auch eine negative Auswirkung auf uns. Also das heißt, Gewalt ist schon was, was man versuchen sollte, in den Blick zu bekommen und zu vermeiden. Und da gibt es ja ganze Methoden, die das tun. Die gewaltfreie Kommunikation, Marshall Rosenberg, so ein ganzer Klassiker, der auch ein bisschen was darüber sagt, wie das in der Kommunikation geht.
Aber vielleicht kommen wir später nochmal auf Kommunikation.
Zurück.
Genau, wenn du nochmal bei diesen Begriffen bleibst.
Genau. Also das heißt, das ist Macht und Gewalt. Ich würde sagen, wenn wir über Macht reden, dann meinen wir häufig Gewalt.
Das ist das, wo man dann Angst vor hat oder was man ablehnt.
Genau, bei anderen oder vielleicht auch bei sich ablehnt und deshalb lieber nicht hingucken möchte. Und dann kann es passieren, dass wir in dem Versuch, Gewalt zu vermeiden, die Auseinandersetzung mit Macht zu vermeiden stattdessen. Und das kann ziemlich schlimm sein, weil wir sie dann nicht in den Blick bekommen und weil wir dann vielleicht Gewalt ausüben, ohne das zu merken. Zum Beispiel, indem wir jemand anderen zum Vorwurf machen, dass nur diese andere Person gewaltvoll ist. Und wenn wir dann genau hingucken, stellen wir vielleicht fest, naja, vielleicht sind wir es auch so ein bisschen. Und da kommen wir jetzt zu dem dritten Begriff, finde ich, ganz schön, nämlich zur Verantwortung. Und ich habe gerade eben gesagt, Gewalt ist vielleicht der Aspekt von Macht, der nicht in Resonanz steht, also der nur vom einen ausgeht, der nicht responsiv und nur unterdrückend ist. Und Verantwortung hat was mit Antworten zu tun. Ah. Das heißt, ich sage was, ich höre auf die Antwort und ich reagiere darauf. Also ich verantworte das, was ich tue. Und da würde ich sagen, bin ich dann bei der positiveren Form von Macht, nämlich bei der verantworteten Macht, die sehr wohl eine eigene Position bezieht. Das gehört auch dazu. Die aber die Antwort des Gegenübers mit einbezieht und in einem Austauschverhältnis
also steht. Also sowas wie eine gestaltende Macht?
Genau, eine gemeinsam gestaltende Macht.
Mhm. Ja, okay. Und wenn du das so beschreibst, darf man, darf man an Macht Freude haben? Das ist ja sowas, wo sich innerlich in mir erstmal auf den ersten Blick alles sträubt. Aber ja, wenn ich dich so höre, dürfte das sein, oder?
Ja, klar. Ich kann doch an der Gestaltung von Beziehungen ganz große Freude haben. Und wenn ich Macht als das sehe, nämlich die Möglichkeit der Gestaltung von Beziehungen, dann kann ich da ganz große Freude dran haben. Ich kann daran Freude haben, dass ich beispielsweise mein Bedürfnis klar gemacht habe dir und dass du darauf antwortest und sagst, ja, das könnten wir machen. Wir könnten zum Beispiel heute einen Podcast über Macht machen. Mhm. Ich kann auch Freude daran haben, dass es mir bei dem darüber reden und sich darüber auseinandersetzen gelingt, dich besser zu verstehen und im Idealfall auch auf deine Bedürfnisse einzugehen. Und es kann auch durchaus, Macht hat ja auch immer was mit, ich habe ja gesagt, mit Systemen und manchmal auch mit so Machtmechaniken zu tun, also so Abstimmungsverhalten, Mehrheiten organisieren, Dinge ausverhandeln. Und das ist auch ein bisschen ein Spiel. Also soziale Interaktionen sind immer auch ein bisschen ein Spiel.
Ja. Und da, wo es aber vielleicht ja auch ein bisschen unangenehm berührt, ist da, wo ich so innerlich vielleicht triumphierend sage, ich habe mehr Macht als jemand anders, oder?
Ja.
Also da ist man dem Missbrauch dann nah?
Da ist man nah. Und ich glaube, das ist in dem Punkt, wenn ich versuche, dieses Gefühl von Macht, mich daran zu berauschen, um über meine eigene Ohnmacht hinwegzukommen. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal bei diesem Macht als Spiel bleibe, ich mache ja auch relativ viel im Bereich Politik und ich rede mit PolitikerInnen und berate die auch so ein bisschen. Und ich glaube, wenn Menschen auch ein bisschen Freude an dem an dem Spiel, an der Verhandlung, ich sag mal, an dem Tanz an der Kontaktgrenze haben, dann hat das einen positiven Aspekt. Man darf es aber nicht nur als Spiel sehen. Also wenn ich das dann tatsächlich nur als Spiel, vor allem so als Spiel, wo ich gewinne und die anderen verlieren, dann wird es tatsächlich schwierig. Aber nicht jedes Spiel kann ja nur von einer Person gewonnen werden. Es gibt ja auch Spiele, bei denen alle Beteiligten gewinnen. Wenn ich Fußball zum Beispiel spiele, um hinterher das Match zu gewinnen, dann ist das eher so ein Nullsummenspiel. Auch das kann Spaß machen. Aber ich kann es ja auch da beispielsweise so spielen, zu sagen, hey, wir hatten ein tolles Match und wir sind alle irgendwie begeistert nach Hause gegangen. Also diese Aspekte hat es schon.
Ja.
Also ich würde sagen, man kann durchaus und man muss nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben, wenn man Macht auch genießt, ist vielleicht zu viel. Aber wenn man auch Freude an so etwas hat, solange es eben den anderen mitsieht und einen mitzieht.
Und da höre ich jetzt auch sofort wieder, wenn ich das mit Verantwortung kopple,
ja,
dann fühlt es sich für mich sofort ganz stimmig an.
Ja, genau. Und das ist eben auch wichtig, dabei auch Momente von eigener Ohnmacht im Blick zu haben, damit man nicht zu viel Verantwortung auf sich nimmt.
Ah.
Wenn ich in einem bestimmten System bin, dann kann ich innerhalb dieses Systems nur bestimmte Dinge machen. Und andere Dinge kann ich nicht machen. Also wenn ich beispielsweise so ein Seminar habe und ich muss benoten, um dann hinterher irgendwelche Study Points zu bekommen, dann kann ich das natürlich ganz toll gestalten, wie wir in dem Seminar miteinander umgehen. Aber es bleibt trotzdem dabei. Letztlich muss irgendjemand sagen, bestanden oder nicht bestanden. Und das ist wichtig mit in den Blick zu bekommen, damit man nicht die Schuld, ne, Gewalt hat ja auch immer was mit Schuld zu tun, nur bei meinem Gegenüber ablest, der ist dann Projektionsfläche, sondern auch sieht, es gibt eine systemische Komponente bei der ganzen Geschichte.
Mhm. Ja, das leuchtet mir sofort ein. Und ich denke jetzt noch mal weiter. Es gibt ja häufig so Situationen, und wir haben ja eben gesagt, es gibt eigentlich keine machtfreien Räume.
Ja.
Und es gibt trotzdem oft Situationen, wo Menschen sagen, nee, ich habe keine Macht, die hat gar keiner Macht. Was ist denn dieses Leugnen von Macht?
Das ist eine Form von Machtausübung, weil es die Verantwortung einseitig nur zu den anderen schiebt. Es gibt natürlich Ungleichgewicht, das ist ja gar keine Frage. Wenn man beispielsweise in einer therapeutischen Beziehung sagen würde, TherapeutInnen und KlientInnen haben die gleiche Macht, dann würde man das verkennen, das stimmt nicht. Der eine Teil hat eine höhere Verantwortung. Wenn man behaupten würde, in der Kindererziehung Eltern und Kinder wären im vollen Sinne auf Augenhöhe, dann würde das auch was verkennen. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ich meine Macht völlig leugne und zu anderen schiebe ich auch gleichzeitig die Schuld mit. Und das kann nicht nur eine Form von Machtausübung, sondern geradezu eine Form von Gewaltausübung sein.
Mhm. Ja. Und nun hat ja Macht auch viel mit Kommunikation zu tun. Du hattest das eben schon gesagt, ja, mit diesem gewaltfrei sprechen. Ja. Sag doch da noch mal was zu.
Ja, also ich glaube, aus verschiedenen Gründen. Also erstens hat Macht immer auch was mit Zuschreibung zu tun. Also Menschen werden auch dadurch mächtig, dass ich sie als mächtig ansehe. Gut, es gibt Leute, die sind zum Beispiel stärker als ich. Wenn die sich irgendwie mit mir schlagen, dann habe ich ein Problem. Die haben in einem objektiven Sinne, ich habe einfach mehr Muskelkraft als ich. Das ist natürlich auch eine Form von Macht. Aber es gibt natürlich auch Formen von Macht, die nur dadurch funktionieren, dass sie anerkannt werden. Also zum Beispiel, wenn jemand Präsident ist, dann hat diese Person erstmal nicht objektiv Macht, sondern dadurch, dass alle sagen, ja, die Person hat eine bestimmte soziale Rolle, die hat bestimmte Machtbefugnisse und das erkennen wir an.
Und das soll auch so sein.
Das soll auch so sein. Dadurch hat diese Person Macht. Und da sind wir bei den Normen. Und wenn am nächsten Tag alle sagen, nee, das glauben wir aber gar nicht mehr, dann ist es irgendwie schon vorbei mit der Macht. Und das hat natürlich viel mit Kommunikation zu tun. Und die Art, wie wir kommunizieren, ist natürlich ganz massives Machtmittel. Weil, nochmal, Macht ist letztlich die gestaltende Dimension von Beziehung. Und es gibt da ganz spannende Überlegungen zu. Deborah Ten ist eine Psychologin, die hat das Buch, das sie geschrieben hat, heißt Warum Männer und Frauen aneinander vorbeireden. Und das ist dann später von Peter Modler, ich weiß nicht, ich glaube ja, wir haben ihn sogar mal in einem unserer Podcasts erwähnt, aufgenommen worden. Und der sagt, abgeleitet von Deborah Ten, es gibt eigentlich zwei Dimensionen von Kommunikation. Es gibt diese horizontale Dimension von Kommunikation. Da geht es um das Aushandeln der Sachebene. Wir reden miteinander und versuchen rauszufinden, wie die Welt ist und wie sie richtig ist. Es gibt aber auch die zweite Ebene von Macht, zweite Dimension. Das ist die vertikale Dimension von Macht. Da geht es nicht um die Aushandlung der Wirklichkeit, sondern es geht darum, wer hat welchen Status.
Mhm, das ist, was Trump gerade immer macht.
Ja, aber das machen wir alle. Mhm. Und natürlich, Trump macht das eigentlich die meiste Zeit. Und auch ganz viele andere Leute, die so unterwegs sind, machen das die meiste Zeit, weil die das andere nicht so gut können. Auch deshalb. Und gleichzeitig muss man sagen, das ist nicht die einzige Dimension von Kommunikation, die was mit Macht zu tun hat. Auch das Aushandeln der Sache hat was mit Macht zu tun. Wenn ich beispielsweise viel mehr über etwas weiß oder so tue, als würde ich viel mehr über etwas wissen, und wenn ich dann die ganze Zeit darauf bestehe, wir reden jetzt nur über die Sache, dann kann das eine sehr, sehr machtvolle Sprechweise sein, weil ich dann beispielsweise ignoriere, dass andere Menschen aber lieber mal über Beziehungen reden würden. Oder über die sehr reale Frage, wer eigentlich welchen Status gerade hat. Und dann kann ich über das Mittel der, wir sind voll auf der Sachebene, wir sind ganz horizontal, kann ich massive Macht ausüben. Da bin ich dann bei diesem, was ich gesagt habe, die Nicht-Ansprechbarkeit von Macht ist manchmal das größte Problem. Und ich glaube, ich würde immer noch sagen, es gibt neben den beiden noch eine dritte Dimension, das ist die relationale, wo es weder um die Aushandlung der Sache noch um die des Status geht, sondern um die Frage, ob wir uns begegnen können. Ob wir als ich und du aufeinandertreffen und uns verstehen können. Auch das hat was mit Macht zu tun. Also Menschen, die sehr empathisch sind, die sehr gut in der Lage sind, auf das Gegenüber einzugehen, üben auf eine ganz andere Art auch eine Art von Macht aus.
Und nun geht es ja bei uns im Podcast immer um die IDGs und die Frage, wie entwickelt man denn Fähigkeiten und Haltungen, die irgendwie sinnvoll und nützlich sind oder einem dem Ziel näher bringen oder Handlungen ermöglichen. Wie macht man das denn hier?
Naja, man könnte sich zum Beispiel Situationen vornehmen, in denen man sagt, da war ich total ohnmächtig. Und sich mal mit Perspektivwechsel überlegen, und inwiefern war ich auch mächtig in der Situation. Das wäre so eine Möglichkeit, das zu tun. Oder wir könnten anfangen, darüber zu reden, wenn wir miteinander reden, wo ist gerade Macht im Raum? Also die Frage, wo ist gerade Macht im Raum, ist schon ein unglaublich mächtiges Werkzeug.
Ja, wir müssen auch immer sofort lächeln und dann, weil es sofort losgeht, was da alles sich auftut.
Ja, genau, was auftut, an Fantasien ne? geht. Ne? Mhm. Und das ist das eine. Das andere ist eine beschreibende Sprache. Also eine, die nicht sofort urteilt, sondern nicht sofort, oh Gott, das ist Macht, das ist schlecht, das ist böse, sondern einfach beschreibt, was da passiert. Und auch die Mehrdimensionalität von Macht mit dem Auge hat und sagt, ich kann gleichzeitig mächtig und ohnmächtig sein. Das ist auch, das hat was mit Gegenwärtigkeit zu tun, das hat was mit Perspektivwechsel zu tun. Interkulturelle Kompetenz und Diversität ist ein weiteres IDG, das was mit Macht zu tun hat. Also einen Blick darauf zu bekommen, wie unsere Unterschiedlichkeit und verschiedene kulturelle Kodizes auf Macht einwirken und Macht bedingen. Also man kann wahnsinnig viele spannende Dinge machen. Zum Beispiel, um für Privilegien sensibel zu werden. Das wäre eine Art und Weise, mit Macht, mit einem Ansatz, der gut zu den IDG passt, umzugehen.
Und vielleicht dann auch mit Dankbarkeit und Ähnlichem, also zu spüren, was das eigentlich mit einem macht, wenn man sich so bewusst wird, wo man Macht hat und wo das vielleicht auch gut tut, weil es mit Verantwortung gepaart ist.
Vielleicht, um das auch nochmal zu sagen, die IDG sind ja gerade nochmal erweitert worden. Man hat von 23 auf 25 jetzt so ein bisschen die Begriffe auch angepasst. Und eine der Dinge, die neu dazugekommen sind, ist Vergebung. Und das finde ich gerade im Umgang mit Macht ein ziemlich wichtiges IDG, weil es, das heißt nicht, dass man alles okay findet, was passiert ist. Es geht auch nicht darum, Dinge nicht deutlich zu benennen und auch Konsequenzen einzufordern. Und gleichzeitig geht es schon auch darum zu sagen, okay, das ist passiert und wir gehen jetzt aber weiter. Wir machen trotzdem weiter miteinander. Und dazu ist Vergebung sich selbst gegenüber und anderen gegenüber auch ein ziemlich wichtiges Inner Development Goal.
Jetzt hast du ganz viele Facetten des Themas Macht benannt, Martin. Und man merkt, dass dich das richtig fesselt und beschäftigt und begeistert irgendwie auch, das zu gestalten. Was ist es denn dann genau, was dich da so begeistert?
Ich bin biografisch eher jemand, der sehr fremdelt mitmacht, der das für sich selber lange eher weggedrückt hat. Und je mehr ich mich damit befasse, umso mehr erkenne ich, wie wichtig das ist, dass ich mich damit befasse und dass wir uns alle damit befassen. Und das, was über die Beschäftigung mit dem Thema Macht möglich wird, nämlich dadurch, dass ich mich mit so einem auf den ersten Blick erstmal negativ aufgeladenen Thema befasse, eine konstruktive Art von Beziehungsgestaltung zu erreichen, das finde ich wahnsinnig spannend. Also ich gucke auch einfach gerne mal auf die nicht so gut ausgeleuchteten und ein bisschen dunklen Stellen, weil ich den Eindruck habe, dass da meistens am meisten zu holen ist.
Mhm. Ja, vielen Dank. Und wenn Sie, die jetzt zugehört haben, vielleicht auch mal so dunkle Stellen ausleuchten wollen, weil es da viel zu holen gibt, wie Martin gerade gesagt hat, dann schauen Sie doch mal, ob das in den nächsten Tagen und Wochen einfach Platz hat und was Sie da so für sich entdecken. Und wie immer finden Sie unter unserem Podcast die Shownotes, in denen wir unsere Webseite benannt haben, wenn Sie mehr über die IDGs wissen möchten, wo wir auch unsere Mailadresse genannt haben und uns freuen würden, wenn Sie uns Rückmeldungen geben, wenn Sie Ideen haben, wenn Sie was ganz komisch fanden, wenn Sie Anregungen haben. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, lieber Martin.
Vielen Dank, liebe Brigitte.
ID What ist ein Podcast des Vila Bonn und des Katholisch-Sozialen Instituts in Siegburg in Zusammenarbeit mit Maßkonzept. Moderation Brigitte Peter und Martin Heyer. Aufnahme, Ton und Schnitt Markus Sager und Andreas Menne. Musik von Marc July.